Nach einem langen Tag auf der Arbeit treffen sich zwei Christen in einem Restaurant. Sie wollen Zeit miteinander verbringen und Gemeinschaft haben. Vor allem aber möchte einer von ihnen über seine großen finanziellen Probleme, die ihm schwer zu schaffen machen, reden. Und er möchte, dass sie gemeinsam nach einer Lösung suchen. Und wie das bei Christen so ist, fällt ihnen als erstes das Gebet ein. Und obwohl die Probleme so groß sind und es scheinbar keinen Weg raus gibt, beteten sie, dass Gott eingreift und das Problem löst. Sie gaben alles Gott ab und beteten, dass er ihm aus der Not hilft. Und kurz darauf ist es wirklich passiert. Er hat Geld aus einer unerwarteten Erbschaft bekommen. Es war so viel, dass es reichte, seine ganzen finanziellen Probleme zu lösen und noch viel, viel mehr. Und jetzt stellt sich hier die Frage, wie geht man mit dieser Situation um? Es ist eine Szene wie aus einem Film oder aus einem Traum. Das kann nicht Wirklichkeit sein. Wie wahrscheinlich ist das schon, dass man irgendwo einen Verwandten hat, von dem man gar nichts weiß, der einem auch noch eine Menge Geld vererbt? In allererster Linie sollte man Gott dankbar sein. Denn ganz offensichtlich hat er hier eingegriffen, er hat das Gebet erhört und er hat sein Problem gelöst. Doch das ist oft leichter gesagt als getan. Denn dieser Mann ging ganz anders mit diesem Segen Gottes um. Er hat das ganze Geld verprasst und auf den Kopf gehauen. Er ging von einem Tag auf den anderen nicht mehr zur Arbeit und hat sein Geld für Partys ausgegeben und für einen ganz teuren Lebensstil. Und hat dabei Gott komplett vernachlässigt und irgendwann ganz aus seinem Leben gestrichen. Wie erleben wir Gottes Segen und wie gehen wir damit um, wenn er unsere Bitten erhört und unsere Probleme löst? Dazu finden wir ein gutes Beispiel in dem Evangelium von Lukas. Es steht in Lukas 17, 11 bis 19. Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Warum Jesus nach Jerusalem ging und woher er kam, ist hier nicht beschrieben. Aber Lukas nimmt das ganz genau und er schreibt viele Details auf. Und so erfahren wir, dass Jesus da in dieser Gegend ist und er geht durch dieses Dorf. Und da ist er kein Unbekannter. Denn diese aussätzigen Männer haben ihn schon von Weitem gesehen und erkannt. Anders ginge das auch gar nicht, denn diese Männer, die waren nur unter sich. Die mussten weit abgeschottet von anderen Menschen leben. Sie durften keine anderen Menschen um sich herum haben. Denn sobald diese Krankheit anfängt, muss man sich von anderen Menschen isolieren, um sie nicht auch noch anzustecken. Diese Krankheit kann einen Menschen ganz plötzlich aus dem Leben reißen. Sobald es anfängt, wissen alle, ich darf mich ihm nicht nähern, man darf nicht mehr auf die Arbeitsstelle gehen, man darf nicht mehr mit der Familie zusammen sein, man muss abgeschottet draußen mit Gleichgesinnten leben. Damit sie nicht verhungern, gab es Menschen, die sind zu ihnen gegangen, haben ihnen Essen gebracht, aber aus sicherer Entfernung, damit sie bloß nicht in Kontakt mit ihnen kommen. Und so waren diese Menschen da in ihrer Gemeinschaft, in ihrer eigenen Welt, ganz abgeschottet von den anderen. Und sie haderten mit ihrer Situation, denn sie waren abhängig von anderen Menschen. Sie konnten nichts selber machen und so sah ihr Alltag aus. Sie wussten noch nicht mal, wie lange sie noch leben würden oder ob sie bald sterben würden. Aber eines Tages haben sie diesen Hoffnungsschimmer. Sie haben von Jesus gehört, sie haben gehört, dass er heilen kann. Und sie wussten, dass er hier vorbeigeht, bei ihnen im Dorf. Und sie haben erkannt, das war ihre einzige Chance, ihre Möglichkeit, gerettet zu werden, ihre Möglichkeit, geheilt zu werden. Denn niemand sonst konnte ihnen helfen, sie waren ja dem Tode geweiht. Jesus war ihre Rettung, denn er hat die Macht über Leben und Tod. Jesus hat die Macht, Menschen zu heilen. Jesus ist gekommen, um Kranke wieder gesund zu machen. Er ist gekommen, um Menschen, die ohne Hoffnung sind, Hoffnung zu geben. Er ist gekommen, um Menschen ein sinnerfülltes Leben hier auf der Erde zu schenken. All das hatten diese Männer nicht. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Nicht, dass du eine Krankheit hast, aber du bist ohne Hoffnung. Du weißt nicht, wo es hingeht nach dem Tod. So möchte ich sagen, dass Jesus unsere Schuld am Kreuz auf sich genommen hat. Jesus ist gestorben wie ein Opferlamm mit unserer Schuld auf seinen Schultern. Er hat unsere Schuld weggeschafft. Die Sünde lastet nicht mehr auf uns und wir haben freien Zugang zu ihm. Und wir können ewiges Leben haben, wir können ein Leben mit Gott haben. Und wie kann man das erreichen? Indem man sich an Gott wendet. Wir lesen zum Beispiel in Römer 10 die Verse 9 bis 10. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. So haben es auch diese Männer getan. Sie durften nicht so nah rangehen, also riefen sie von weitem: Herr, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Diesen Ausdruck hat Jesus schon oft gehört, denn er zog oft durch die Gegend, durch Dörfer und Städte. Und er ist an vielen kranken Menschen vorbeigegangen. Und diese Menschen wussten, dass Jesus heilen kann. Sie wussten, dass er ihre einzige Hoffnung war. Und deswegen rufen sie alle nach ihm, dass er sie heilt. Und wie reagiert Jesus auf die Bitte dieser Aussätzigen? Er sagt zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Vielleicht waren diese Männer verwirrt und haben was anderes erwartet. Wie hat Jesus andere Menschen geheilt? Zum Beispiel lesen wir in Matthäus 20, 33 bis 34, wo es um Blinde geht. Sie sprachen zu ihm: Herr, dass unsere Augen aufgetan werden. Und es jammerte Jesus und er berührte ihre Augen. Und sogleich wurden sie wieder sehend und sie folgten ihm nach. Bei einem anderen machte er einen Brei aus seinem Speichel und Erde und hat es auf seine Augen aufgetragen und schickt ihn dann in einen Teich, dass er sich reinigt. Und er kam sehend wieder. Wir sehen also, Jesus heilt mit verschiedensten Methoden. Doch was ist dabei das Wichtigste? Dass die Menschen auch wirklich daran glauben, dass sie geheilt werden. Da sagt Jesus einmal zu einer Frau, die mit einer Bitte an ihn herankam, da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Oder, und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde, die schrien: Ach du Sohn Davids, erbarme dich unser. Und als er heimkam, traten die Blinde zu ihm und Jesus sprach zu ihnen: Glaubt ihr, dass ich das tun kann? Da sprachen sie zu ihm: Ja, Herr. Da berührte er ihre Augen und sprach: Euch geschehe nach eurem Glauben. Warum schickt er sie zu den Priestern? Normalerweise müsste er das sagen, wenn sie schon gesund wären, denn ein Priester kann nur bestätigen, also er kann nur bestätigen, dass der Aussatz weg ist und dass der Mensch gesund ist. Er kann ihn nicht heilen, er kann ihn nicht wieder gesund machen. Jesus sagt das aber so, als wären sie schon gesund und er schickt sie zu den Priestern, dass sie sich dem zeigen und sich das bestätigen lassen. Das andere Problem war, dass sie sich ja in diesem Zustand keinen anderen Menschen nähern durften. Es gab also viele Zweifel in dieser Methode, doch wir lesen weiter. Und es geschah, als sie hingingen, wurden sie rein. Keine Zweifel, keine Fragen. Dem einen oder anderen würde doch bestimmt eine Frage aufkommen wie: Willst du mich nicht erstmal gesund machen, Jesus? Das bringt doch nichts, wenn ich jetzt in die Stadt gehe. Doch diese Männer hatten keine Zweifel und sie haben Jesus vertraut. Sie sind also unterwegs und führen Jesu Anweisung aus. Und unterwegs merken sie dann, dass sich etwas verändert, dass die weißen Flecken von der Haut weggehen, dass die Schmerzen nachlassen und plötzlich ist wieder alles so wie früher. Sie sind wieder gesund und können am Leben teilnehmen. Und leider ist es nur das, was neun von ihnen als erstes in den Sinn kommt. Es ist endlich vorbei. Ich bin wieder gesund, ich kann wieder zu meiner Familie, zu meinen Freunden und ich werde erstmal alles nachholen, was ich verpasst habe. Doch dabei vergessen sie ganz diejenigen, dem sie das zu verdanken haben. Sie haben Jesus um diese Heilung gebeten und er hat dieses Wunder getan. Und was ist dann? Sie wollen nichts weiter mit ihm zu tun haben. Das war's. Es ging ihnen nur um die Heilung. Vor kurzem hatte ich eine Begebenheit auf der Arbeit. Wir waren mit meinem Arbeitskollegen zu zweit in der Werkstatt und haben so unsere Arbeit gemacht. Da ist mir aufgefallen, dass er jedes Mal, wenn er etwas fertig gemacht hat oder wenn ihm etwas besonders gut gelungen ist, ausgerufen hat: Ja, ich bin Gott. Das erste Mal habe ich ihn erstmal etwas erstaunt angeguckt. Dann passierte es ein zweites Mal, ein drittes Mal. Und irgendwann konnte ich das nicht mehr hören. Und dann habe ich ihn gebeten, doch bitte diese Gotteslästerung zu unterlassen. Dann hat er aber erstmal geguckt. Dann fragte er mich, warum und ob ich denn an Gott glaube. Ich sagte: Ja, du nicht? Dann fragte er weiter: Was hast du denn davon, dass du an einen Gott glaubst? Was hat er jemals für dich getan? Ich habe noch nie was von Gott bekommen. Daraufhin fragte ich ihn, ob er denn denkt, dass Gott nur ein Wunschautomat ist und nichts weiter. Dass es nur darum geht, dass Gott Geschenke verteilt und dass er jede Bitte sofort erfüllt. Dieses Phänomen erleben wir oft. Besonders wenn Menschen in schwierigen Zeiten sind, wenden sie sich an Gott. Es geht ihnen leider dabei nicht um eine Umkehr zu ihm oder um eine Beziehung zu ihm. Aber wenn wir uns das Beispiel aus Lukas betrachten, so gibt es doch den einen, der umkehrt zu Jesus und Gott anbetet, der ihm dankbar ist. Aber Jesus hat wohl damit gerechnet, dass alle wiederkommen und ihm danken. Doch es ist nur dieser eine und seine erste Reaktion ist, dass er nach den neun anderen fragt. Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Er nennt ihn einen Fremden, weil er ein Samariter war. Dann wendet er sich an diesen Samariter und sagt zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Dieses Beispiel zeigt uns, dass Jesus die Macht hat, Wunder zu tun. Und dass er möchte, dass wir ihm die Ehre geben und ihm dankbar sind. Dass wir erkennen, dass er in unser Leben eingreift, dass ihn unsere Sorgen interessieren und dass er unsere Probleme lösen möchte, dass er uns helfen möchte. Wenn wir Bitten haben, dann rückt Gott ganz schnell in den Mittelpunkt in unserem Leben. Doch leider sind wir auch ganz schnell darin, ihn wieder daraus zu verdrängen. Gott möchte jederzeit in den Mittelpunkt in unserem Leben sein, dass wir auf ihn schauen und nicht auf uns und die Umstände. Sehen wir Gottes Wirken in unserem Alltag, in unserem Leben? Und wenn ja, wie reagieren wir darauf? Schließen möchte ich mit einem Vers aus einem Psalm. Es ist der Psalm 103, der zweite Vers. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen.